Interception.
Touchdown!
Der Football Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Es ist wieder soweit. Eine neue Folge Interception, der Football Talk, hier bei meinsportradio.de. Diese Woche ist bereits Woche 5 und auch in dieser Woche sind wir natürlich wieder für euch da mit den interessantesten Spielen des vergangenen Spieltages und einem Thema, das die gesamte NFL-Welt bewegt. Mit dabei heute ist an meiner Seite Florian Harrer. Hallo Florian.
Hallo.
Und ich bin Patrick Rebin und werde so ein bisschen durch die Sendung führen. Wir beginnen gleich mal mit für ein Team sehr tragischen Spiel. Ja, das war nämlich das der Los Angeles Chargers gegen die New York Giants. Die stehen jetzt, nachdem sie gegen die Chargers verloren haben, bei 0-5. Das ist also wirklich ein grandioser Fehlstart ist. Florian, was läuft denn falsch im Team von Eli Manning?
Ja, im Team von Eli Manning läuft vieles falsch und dazu kommt als auch noch das Pech. Sie haben dieses Wochenende einige Verletzte davongetragen. Sozusagen ihr gesamter Wide Receiver Core ist jetzt mittlerweile verletzt. Also da sticht natürlich Odell Beckham heraus, der unter Tränen abtransportiert wurde und jetzt für die ganze Saison draußen ist. Und zusätzlich Brandon Marshall und Sterling Shepard haben sich ja auch noch verletzt. Das heißt, ihre drei Starting Wide Receiver sozusagen sind alle drei draußen und können die nächsten Spiele vor allem nicht eingreifen. Und also auf die nächsten Spiele werde ich gleich nochmal eingehen, aber was sonst noch falsch läuft, einerseits haben wir dann noch die O-Line, die vor allem die ersten Spiele nicht gerade gut gespielt hat und also viel Druck auf Eli Manning erlaubt hat und so natürlich auch zu wenig Zeit für den Quarterback geführt haben. Und wenn man auf ihre Defense schaut, da habe ich auch gerade noch einen schönen Stat. Die Giants haben mittlerweile 8 Receiving Touchdowns zu Running Backs und Tight Ends erlaubt dieses Jahr. Letztes Jahr waren das nur 4 Stück. Also sie haben offensichtlich dieses Jahr ein Problem mit eher den größeren, stärkeren Charakteren, die ihnen entgegenkommen. Also die Running Backs und Tight Ends, die ihnen da wirklich zu schaffen machen, was natürlich auch für ein Problem ja in der Defense spricht. Und wenn ich jetzt noch kurz auf ihre nächsten Spiele eingehen darf, sie sind jetzt 0-5 und spielen jetzt als nächstes gegen die No-Fly-Zone in Denver. Sogar in Denver, also auch noch auf 1600 Meter Höhe, was das Ganze noch schwieriger macht. Das heißt, dort erwarte ich dann wohl eine Niederlage für sie, ohne ihre ganzen Wide Receiver. Und dann danach geht's gegen die Seahawks, die ja auch mittlerweile wieder gute Defense spielen und jetzt dieses Wochenende auch gegen die Rams gezeigt haben, dass sie noch zu den Besten der NFL gehören. Dementsprechend sieht das für die Giants dieses Jahr schlecht aus und ja, muss man fast schon drüber nachdenken, vielleicht auch mal einen kleinen Rebuild sozusagen einzuleiten, weil ihr Quarterback ja auch schon in die hohen 30er Jahre mittlerweile reinkommt und bestimmt noch ein paar Jahre auf gutem Niveau spielen kann, aber vielleicht auch mal so im Draft schauen, was es an Gutes als Backup-Quarterback gibt und den dann sozusagen die nächsten Jahre langsam heranführen, könnte eine gute Strategie sein für die Giants, meiner Meinung nach.
Ja, du hast es gerade eben schon angesprochen. Die New York Giants haben mit starken Verletzungssorgen zu kämpfen. Auch hast du bereits angesprochen, dass ihr absoluter Star-Wide Receiver, nämlich Odell Beckham Jr., eine Season-Ending Injury hat, um genau zu sein, hat er sich das Wadenbein gebrochen sowie mehrere Bänder gerissen im Bein. Sterling Shepard ist wohl nicht so schwer verletzt, kann also bald wieder angreifen und Marshall ist ebenfalls wohl wegen einer Knöchelverletzung für mehrere Wochen raus. Ja, jetzt ist meine Frage natürlich, wo geht denn deiner Meinung nach die Reise der Giants hin in dieser Saison? Können sie es vielleicht trotz diesem 0-5 und einem eventuell drohende 0-6 in Denver noch schaffen, die Playoffs zu machen? Oder geht das dann schon eher in Richtung First Pick des 2018er Drafts?
Also erstmal, um noch kurz auf Brandon Marshall einzugehen. Der hat jetzt auf Instagram angekündigt, dass er eine Operation über sich ergehen lassen wird, die seine ganze Saison beendet. Also ja, das ist schon ein erheblicher Verlust dann nochmal. Damit hat ihn nicht gerechnet, da ja jetzt nach dem Spieltag noch von 2 bis 3 Spielen die Rede war, meine ich. Und ja, also da müssen die Giants jetzt schauen, wie sie ihre Wide Receiver Position auffüllen. Und sonst die Frage, also Nummer 1 Draft Pick halte ich für utopisch. Sie werden bestimmt noch einige Spiele gewinnen, weil ihre Defense ja eigentlich immerhin noch solide ist. Die waren letztes Jahr eine der besten der NFL, die mit die wenigsten Punkte erlaubt haben. Und also gehe ich schon davon aus, dass sie am Ende der Saison zumindest 5-6 Siege haben werden. Ja, im Moment stehen sie ja sogar noch hinter den New York Jets. Damit hätte vor der Saison niemand gerechnet. Aber ich denke auch, dass sie am Ende der Saison zum Beispiel vor den New York Jets sind und dann ja eher einen mittelmäßigen Draftpick dieses Jahr ziehen können werden. Aber ja, man muss natürlich sehen, wie sich das Team entwickelt. Ich habe es vorher schon gesagt, Eli Manning ist nicht mehr der Jüngste und wenn dann vielleicht ein guter Quarterback bis auf ihre Draft-Position durchrutscht, dann würde ich mir durchaus überlegen, den zu picken. Es gibt ja auch dort derzeit einige, die im College wirklich auf hohem Niveau spielen.
Und wir haben ja diesen berühmten mittlerweile Wide Receiver aus Deutschland, der von den Minnesota Vikings vorletzten Draft gepickt wurde, dieser gewisse Herr Moritz Boerdinger. Ja. Glaubst du denn, dass das Boerdinger in diesem Fall etwas werde für die Giants? Ich meine, er hat sich jetzt durch diverse Practice Squads der Vikings gehangelt. Glaubst du, dass Moritz Boerdinger den Giants eventuell helfen könnte?
Ehrlich gesagt und auch ein bisschen traurig sage ich nein, das glaube ich nicht, weil er einfach noch überhaupt keine NFL-Erfahrung hat. Er ist ein paar Preseason-Spielen durfte er 1-2 Snaps spielen, aber sonst hat er überhaupt keine Erfahrung und da sind wesentlich stärkere Free Agents auf dem Markt derzeit, also die wenigstens Erfahrung haben und den New York Giants bestimmt zumindest ein bisschen weiterhelfen können. Er wäre im Prinzip wie ein Rookie zu behandeln, der noch keine Erfahrung hat und da denke ich eher nicht, dass sie ihn holen werden. Er war ja tatsächlich jetzt lange im Practice Squad der Vikings, aber seitdem hat er noch einmal ein Probetraining absolviert und sonst ist es relativ ruhig um ihn geworden und so sieht, glaube ich, im Moment eher nicht, dass es noch was mit einer großen NFL-Karriere wird. Wie gesagt, leider für den deutschen Football, aber ja, kann man leider nichts machen.
Und ganz generell, was sollte das Coaching-Staff der New York Giants, also quasi das Coaching-Team der Giants, was sollten die besser machen oder was können die besser machen, um ihr Team wieder auf die Gewinnerspur zu bringen, die Fans ja im Grunde genommen in den letzten Jahren gewöhnt waren?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das wüssten die New York Giants, glaube ich, selber sehr gerne. Ja, also erstmal muss man natürlich Ben McAdoo, den Head Coach, ansprechen, der in den amerikanischen Medien schon teilweise gefragt wurde oder danach gefragt wurde, wie es mit ihm aussieht, ob sein Posten nicht in Gefahr ist. Aber da wurde von der Giants-Organisation von allen Seiten bekräftigt, dass sie hinter ihm stehen und dass sie eine Organisation sind, die nicht, wenn es einmal schlecht läuft, den Head Coach direkt rauswerfen, sondern da lieber Konsistenz reinbringen wollen und dementsprechend erwarte ich nicht, dass sie ihn rauswerfen werden. Aber was er persönlich besser machen kann, tja, das ist eine gute Frage, wie gesagt. Jetzt ohne die ganzen Star-Receiver wird es natürlich nochmal schwerer. Ein Lichtblick, was mir gut gefallen hat am Wochenende, ist mit Orlean Starkwar hatten sie einen Running Back, der immerhin 69 Yards abgespult hat mit einem Average von 8,6 pro Carry. Dazu noch Wayne Gallman, der auch einen Average von 5,2 Yards und insgesamt 57 hatte. Das heißt, ja, ihr Rushing-Team hatte am Wochenende insgesamt 152 Yards. Und das mit einem sehr guten Durchschnitt auch, also pro Carry, und das ist ein Schritt in die richtige Richtung für sie, nachdem sie letztes Jahr auch schon mal im Scherze verkündet haben, dass ihr Laufspiel tot ist und sie es nicht mehr einsetzen werden würden. Das heißt, das sehe ich tatsächlich positiv, dass sie das ein bisschen entwickeln konnten am Wochenende. Und sonst, ja, muss man das ganze Team zusammennehmen und einfach schauen, dass man die Saison noch ein bisschen rumdrehen kann. Ich weiß nicht, hast du da auch noch irgendeine Meinung dazu, was man besonders verbessern könnte?
Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin da auch ziemlich bei dir, so wie du das jetzt hier ausgeführt hast. Und ja, ich würde mal sagen, das fasst das Spiel der Chargers gegen die Giants soweit ganz gut zusammen und auch, was bei den Chargers falsch läuft. Deswegen verabschieden wir uns jetzt mal ganz kurz in eine kleine Pause und hören uns dann gleich wieder. Bis dann.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Kaltschneuzig. Der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse. Von Curling bis Skeleton. Von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportradio.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Mittlerweile sind wir in der National Football League in Woche 5 angekommen, haben gerade eben bereits die Los Angeles Chargers und die New York Giants besprochen und wollen uns jetzt mal den Baltimore Ravens sowie den Oakland Raiders zuwenden. Die Raiders haben gegen die Rams verloren. Florian, was war denn da los? Ich meine, die Raiders waren ja immerhin letzte Saison eines der dominantesten Teams, was nicht zuletzt an ihrem Quarterback Derek Carr lag. Allerdings, wie gesagt, nicht nur.
Da sprichst du schon an. Es lag vieles auch an ihrem Quarterback, der dieses Mal aber leider verletzt ist und noch wahrscheinlich 5 bis 6 Wochen ausfallen wird. Wobei man auch sagen muss, EJ Manuel hat ihn sehr gut vertreten, hat ja auch einen Touchdown geworfen und ja, hat sich nicht zu viele grobe Schnitzer geleistet, sag ich mal. Also es war schon ein ganz solides Spiel von ihm. Aber ja, ohne Derek Carr sieht es tatsächlich nicht so gut aus in Oakland, und da diese Euphorie, die dort auch geherrscht hat jetzt zu Saisonbeginn, ist ein bisschen verflogen, seit er verletzt ist, finde ich. Und sie sind jetzt bei einem Rekord von 2-3. Das hatten sich viele auch besser vorgestellt. Vor allem, da sie ja letztes Jahr noch sehr souverän in die Playoffs eingezogen sind und jetzt in ihrer Division auch schon, ja, nicht auf den besten Füßen stehen, sage ich mal. Also wenn man sich das anschaut, die Raiders, wie gesagt, sind jetzt 2-3. Und dann sind ja noch einige andere gute Teams in ihrer Division. Wir haben nämlich Kansas City, die sind 5-0, und Denver, die sind 3-1. Und ja, die haben schon jetzt einen kleinen Vorsprung vor ihnen. Deswegen wird es für die Raiders tatsächlich schwierig. Und sie müssen die nächsten Spiele schon Druck machen und möglichst auch mit ihrem Backup-Quarterback jetzt Spiele gewinnen. Was mit EJ Manuel natürlich schwieriger wird als mit Derek Carr. Was sind denn deine Punkte? Siehst du in der Defense Probleme? Weil sie haben ja jetzt immerhin doch 30 Punkte aufgegeben gegen Baltimore, die davor 2 Spiele hatten, wo sie wirklich große Probleme hatten.
Also das Ding, was ich da eben so ein bisschen auch sehe, ist, dass Joe Flacco eigentlich wirklich ein ganz, ganz ordentlicher Quarterback ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch das ganze Team jetzt aufgrund der Verletzung von Derek Carr ein bisschen verwirrt ist oder nicht ganz die Leistung abrufen kann, die man vielleicht letztes Jahr noch von ihnen gewohnt war. Wo wir auch gleich schon eigentlich zu meinem nächsten Punkt kommen, den ich ansprechen wollte, und zwar Derek Carr, das ist jetzt seine zweite Verletzung innerhalb relativ kurzer Zeit. Ja, wir erinnern uns, Ende der letzten Saison war er bereits einmal verletzt, jetzt diese Saison relativ am Anfang. Denkst du, dass er, sollte er diese Saison nochmal zurückkommen, beziehungsweise sollte EJ Manuel es irgendwie schaffen, mit den Raiders einen kleinen Playoff-Run hinzulegen. Kann Derek Carr an seine Leistungen der letzten Saison anknüpfen? Oder glaubst du, dass der jetzt vielleicht auch so ein bisschen diese Verletzungsproblematik hemmen wirkt oder ihn irgendwie ein bisschen vorsichtiger agieren lässt?
Ja, das stimmt. Er hat jetzt zwei Verletzungen innerhalb von einem Jahr sich zugezogen. Noch dazu ist die Verletzung, die er jetzt hat, am Rücken. Das ist natürlich immer besonders eklig, weil was nah an der Wirbelsäule ist, kann wirklich große Schäden anrichten. Und das wird natürlich jetzt auch in seinem Kopf rumspuken. Und da wird es, also glaube ich schon, dass er sich Sorgen machen wird. Ich drücke ihm natürlich die Daumen, dass er wieder fit wird. Ich würde es mir auch echt wünschen, weil er ein Quarterback ist, der durchaus Spaß macht, wenn man ihm zuschaut. Und er ist ja auch noch jung und hat die Oakland Raiders letztes Jahr komplett nach oben geführt und wollte da dieses Jahr natürlich eigentlich weitermachen. Und so wie ich ihn einschätze, denke ich aber schon, dass er stark nach der Verletzung zurückkommen kann und dann auch noch die letzten Spiele dieses Jahr spielen wird und da nochmal einige Siege einfahren wird. Also ich habe im Moment noch Vertrauen, wenn man jetzt sieht, dass er sich Ende dieser Saison nochmal verletzt oder nächstes Jahr wieder verletzt, dann kann man vielleicht mal überlegen, ob es so in Richtung Tony Romo geht, der ja auch in sehr, sehr viele Verletzungen hatte und davon geplagt war und so letztes Jahr von Dak Prescott ersetzt würde. Oder aber, ob es in Richtung Ben Roethlisberger zum Beispiel geht, der ja auch immer wieder irgendwo eine kleine Verletzung hat, aber da durchkommt, trotzdem spielt und damit ja auch schon mehrmals in den Super Bowl eingezogen ist.
Ja, Ben Roethlisberger ist tatsächlich ein gutes Thema, kommen wir auch später noch drauf, aber jetzt bleiben wir erstmal nochmal bei dem Spiel, bei dem wir gerade sind, nämlich Baltimore Ravens gegen Oakland Raiders. Denkst du, dass Flacco sein Team eventuell sogar in die Playoffs führen kann?
Es wird schwer, also es wird sehr schwer. Wir werden ja nachher noch über Pittsburgh reden, die sich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, aber dazu später. Die sind im Moment ein Sieg hinter Baltimore, wobei sie ja schon in Baltimore gewonnen haben. Das heißt, da haben sie schon mal im Moment den Vorsprung im direkten Duell. Aber die beiden werden tatsächlich die gute Contender für die Playoffs sein in ihrer Division. Ich glaube aber am Ende, dass Baltimore tatsächlich draußen bleiben wird. Joe Flacco ist ein ordentlicher Quarterback. Muss man ja eigentlich sagen, er hat schon Super Bowl gewonnen. Was ich beeindruckend fand an Statistik in dem Spiel ist, dass er in den letzten drei oder vier Spielen insgesamt nur drei Pässe geworfen hat, die mehr als 20 Yards gegangen sind. Und jetzt in diesem einen Spiel hat er ganze drei Pässe auf Mike Wallace geworfen, die gingen für 54 Yards, für 52 Yards und dann noch für 27 Yards. Also sogar zwei Pässe über 50 Yards. Und ja, das macht ein bisschen Mut, dass er auch mal wieder so explosive Spielzüge ausgepackt hat, wodurch sie auch gewonnen haben. Und dementsprechend, ja, muss man abwarten. Aber Baltimore hat zumindest auf dem Wildcard-Spot durchaus eine Chance, da sie ja eben schon die drei Siege jetzt haben.
Ja, das war's auch schon mit Baltimore Ravens gegen Oakland Raiders. Wir hören uns gleich wieder, machen jetzt eine ganz kurze Pause. Und sagen dann mal bis gleich. Interception, der Football Talk bei meinsportradio.de.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich.
Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Interception, der Football Talk bei meinsportradio.de. In Woche 5 sind wir mittlerweile angekommen. Heute bei uns ist Florian Harrer. sowie ich, Patrick Rebin, der so ein bisschen durch das Ganze hier durchführt. Ja. Wir hatten gerade schon über zwei interessante Spiele gesprochen. Zum einen mal die New York Giants, die gegen die Los Angeles Chargers verloren haben. Und anschließend ging es dann noch um die Oakland Raiders, die gegen die Baltimore Ravens verloren haben. Und jetzt kommen wir zum im Grunde genommen spannendsten Spiel des Spieltages. Ja, wir erinnern uns, letzte Saison Playoffs, die Dallas Cowboys hatten eine richtig, richtig gute Saison hingelegt und sind dann am Ende an dem NFL Houdini persönlich, Aaron Rodgers und somit den Green Bay Packers gescheitert. Jetzt gab es bereits in Woche 5 das Rematch dieses Playoff Games und naja, wie sollen wir das sagen? Aaron Rodgers hat mal wieder Nerven bewiesen, Aaron Rodgers hat sich mal wieder aus der Klemme gezaubert und die Cowboys verlieren erneut, trotz zweier verkickter Extra Points von Packers Kicker Mason Crosby. Ja, Florian, denkst du, dass da bei Dak Prescott vielleicht die Nerven so ein bisschen das Problem waren oder dass er das Playoff-Spiel von letzter Saison noch ein bisschen im Kopf hatte und dass das Spiel deswegen am Ende verloren ging?
Ich kann mir gut vorstellen, dass er das Playoff-Spiel noch im Kopf hatte, ja. Ich würde aber eher denken, dass er es auf positive Weise verarbeitet hat und umso mehr angespornt war, jetzt in dem Spiel endlich zu gewinnen. Er hat ja im letzten Quarter noch die Cowboys souverän übers Field geführt. Hatte da noch einen Drive von 8 Minuten 43 Länge. Also fast die gesamte Zeit, die noch auf der Uhr war, aufgefressen. Und hat da noch einen Touchdown erzielt und so sein Team in Führung gebracht. Und dass dann danach noch Aaron Rodgers aufs Spielfeld kommt und in einer Minute und 2,75 Yards übers Spielfeld läuft, das kannst du als Quarterback halt einfach nicht verhindern. Aaron Rodgers ist ja der Houdini, sagen wir, der NFL. Den Namen trägt er auch absolut zurecht, wenn man gesehen hat, was er in dem Spiel wieder abgeliefert hat. Aber nochmal, um auf die Frage zurückzukommen. Ja, also das Spiel wird, wie gesagt, in seinen Gedanken gewesen sein. Er hat aber trotzdem ein super Spiel abgeliefert mit 3 Touchdown-Pässen. Die eine Interception, die passiert ist, lag ja nicht unbedingt an ihm, sondern da ist der Ball einfach aus den Händen von seinem Receiver gefallen und dann genau zum Spieler der Green Bay Packers geflogen, also nicht unbedingt seine Schuld. Und dass er stark war, sieht man ja auch an seinem Quarterback-Rating, das bei 96,6 liegt, also 100 wäre optimal, 96,6 ist nahe dran, da er auch noch für 37 Yards zum Beispiel gelaufen ist und so einen Touchdown erzielt hat, also insgesamt 4 Touchdowns von Dak Prescott, was eine ganz starke Leistung ist und gegen viele andere Teams auch zum Sieg gereicht hätte, denke ich. Nur Green Bay ist halt Green Bay. Green Bay hat Aaron Rodgers und so hat Aaron Rodgers nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen tatsächlich.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich war wahrscheinlich nicht der Einzige, der nach den beiden verkickten Field Goals bzw. Extra-Point-Versuchen von Mason Crosby das Spiel schon so ein bisschen aus den Händen der Packers gleiten hat sehen, weil es ja auch von Anfang an eigentlich klar war, dass das Ganze ein ziemlich enger Spaß wird. Ging dir das genauso, oder?
Ja, absolut. Ich war auch erstaunt, dass Mason Crosby 2 extra Punkte gleich daneben gehauen hat, weil er auch bisher ein sehr souveräner Kicker eigentlich war und zum Beispiel in den letzten beiden Jahren gerade mal 3 extra Points verschossen hat. Und noch dazu kommt, ja, er hat beide nach links rausgeschossen. Der eine ging noch an den Goalpost, der andere war dann weit vorbei und das hätte ich auf keinen Fall von ihm erwartet. Aber so hat das eben nochmal ein bisschen spannender gemacht und auch, ja, dazu geführt, dass man am Ende vom Spiel sogar noch von über Overtime nachdenken konnte, weil man davon eigentlich dachte ja, dass Aaron Rodgers bestimmt noch bis zur Endzone kommen kann, aber halt dann wahrscheinlich ein Field Goal geschossen wird und dann wären wir bei 31-31 in Overtime gegangen. Aber da kommen wir auch schon wieder zur Magie von Aaron Rodgers. Er ist da kurz vor der Endzone beinahe noch getackelt worden inbounds, als sie keinen Timeout mehr hatten mit 15 Sekunden zu spielen. hat es aber noch geschafft, sich vom Gegenspieler loszureißen und ist nochmal für 18 Yards mehr gelaufen. Und so ist das Ganze dann natürlich passiert, dass sie vor der Endzone standen und er einen Touchdown-Pass werfen konnte über 12 Yards. Und da kommen wir auch zur vielleicht schönsten Geschichte des Spiels, meiner Meinung nach. Der Pass ging nämlich auf Davante Adams, der ja gerade so vor dem Spiel aus dem Concussion-Protokoll rausgekommen ist, weil er im letzten Spiel Thursday Night gegen die Chicago Bears böse getackelt worden ist. Und das hat mich sehr gefreut, dass er eben wieder fit ist, weil es ja wirklich böse aussah damals und er sogar dann noch den spielentscheidenden Touchdown fangen konnte. Also wirklich eine schöne Geschichte da.
Ja, da gebe ich auf jeden Fall recht. Aber um jetzt nochmal zurück auf die Dallas Cowboys und vor allem auf ihren Quarterback Dak Prescott zu kommen, denkst du, dass er einer der ganz großen Quarterbacks werden könnte?
Um einer der ganz großen Quarterbacks werden, muss er natürlich noch einige, viele Jahre so weiterspielen, wie er bisher gespielt hat und das konstant abrufen. Er ist ja jetzt erst in seiner zweiten Saison, aber so wie er letztes Jahr vor allem rausgekommen ist und Tony Romo souverän ersetzt hat und sein Team immerhin in die Divisional Round in den Playoffs geführt hat, war schon beeindruckend und ich würde mich jetzt nicht davon täuschen lassen, dass Dallas 2-3 steht. Das kann dem jungen Team auch gut tun, dass es nicht immer perfekt läuft sozusagen. Letztes Jahr haben sie gerade mal 3 Spiele in der ganzen Saison verloren. Dieses Jahr werden es vielleicht 4, 5 oder gar 6. Aber Dak Prescott wird es im Moment, denke ich, gut wegstecken und weiter nach vorn schauen. Und er hat die Anlagen. Ich finde es gut, dass er auch gut laufen kann. Er hat jetzt in den letzten beiden Spielen jeweils einen Rushing-Touchdown auch erzielt. Also er ist mobil und er ist jung und er muss sich natürlich noch entwickeln, also zum Beispiel mal auch riskantere Würfe zu versuchen und beziehungsweise die auch tatsächlich an den Mann zu bringen. Sowas könnte er noch besser machen. Da wirft er tatsächlich häufig zu eher anderen Spielern, die näher bei ihm stehen und eher eine kürzere Distanz covern, wie zum Beispiel Jason Witten, der Tight End, der einer seiner Lieblingstargets ist in Dallas. Aber ich denke auf jeden Fall, dass er die Anlagen dazu hat und uns noch viel Spaß bereiten kann die nächsten Jahre, ja.
Letztes Jahr wurden sie als quasi kongeniales Duo abgefeiert, Dak Prescott und sein ebenfalls Rookie Running Back Ezekiel Elliott. Diese Saison schwächelt Elliott so ein bisschen meiner Meinung nach. Glaubst du, dass er wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet, die er letzte Saison gezeigt hat, oder war das vielleicht letzte Saison auch so eine Art Überraschungseffekt, dass die anderen Teams eben nicht wirklich damit gerechnet hatten, dass Ezekiel Elliott und Dak Prescott so krass angreifen können, beziehungsweise ist sowas wie so ein Überraschungseffekt in der NFL mit all diesen Scouts und Videobeobachtern und überhaupt möglich?
Also ich denke, das hatte auf jeden Fall einen Einfluss, dass er als Rookie reingekommen ist. Man sieht ja auch dieses Jahr wieder, wir haben Leonard Fournette und Kareem Hunt. Und dann noch einige andere Rookies, die wirklich ordentliche Yards-Zahlen hinlegen und beeindruckend spielen. Und so hat Ezekiel Elliott letztes Jahr das ganze Jahr gespielt, also beeindruckend mit mehr als 1000 Yards, ja leicht, und war einer der besten Running Backs der Liga. Was aber natürlich auch hinzukommt, letztes Jahr hatte Dallas eine sensationelle O-Line, die schon lange zusammengespielt hat und wirklich den Gegnern quasi keine Chance gegeben hat, und die waren aufeinander abgestimmt und haben für ihn natürlich auch Lücken kreiert, und jetzt stehen dieses Jahr da halt leider für Ezekiel Elliott 2-3 neue Spieler drin, die sich natürlich erst noch dran gewöhnen müssen und sich erst noch aufeinander abstimmen müssen. Dementsprechend fehlt da einfach ein Teil an gutem O-Line-Play, der letztes Jahr da war und der es dieses Jahr schwerer macht. Und man muss jetzt natürlich auch sehen, er hat jetzt gegen Green Bay 116 Yards abgerissen. Das war sein Saisonbestwert, Entschuldigung. Und ich denke schon, dass er gut weiterspielen wird und noch einige 100 Yards Rushing-Spiele auch dieses Jahr noch erleben wird. Also ich habe da durchaus Vertrauen in ihn.
Ja, das klingt auf jeden Fall mal spannend. Sind denn die Dallas Cowboys für dich ein klarer Playoff-Favorit? Glaubst du, dass die beiden, das kongeniale Duo Ezekiel Elliott und Dak Prescott, die Cowboys wieder in die Playoffs führen können?
Ich denke schon, dass sie in die Playoffs führen können, wobei man ja in der NFC noch nicht besonders viel sagen kann, weil es da so eng zugeht. Wir haben da einerseits die NFC East mit den Cowboys und den Redskins und den Eagles, die allesamt Playoff-Ambitionen haben. Die Giants sind ja schon raus, unerwarteterweise. In der NFC North haben wir aber auch zum Beispiel die Packers, Lions und die Vikings, die alle einen positiven Rekord haben. Und dann gibt's noch die NFC South, wo wir Carolina und haben, die 4-1 stehen, und Atlanta, die 3-1 stehen, aber nächste Woche natürlich auch 4-1 hochgehen können. Und dann sind in diesen drei Divisions alleine schon einige Teams, die sich um den zweiten Playoff-Spot, also um die zwei Wildcard-Spots prügeln werden. Und im Moment ist Dallas da hinten dran. Vor allem, weil in ihrer Division, wie gesagt, die Philadelphia Eagles, die mir sehr gut gefallen, vor allem die O-Line sieht brutal aus. Die Eagles sind da eben schon zwei Spiele vorne. Und das muss Dallas erst aufholen, damit sie nicht hier um den Wildcard-Spot kämpfen müssen, der ja auch sehr eng im Moment noch belegt ist. Das heißt, ich würde mich im Moment noch nicht festlegen wollen, wer in der NFC in die Playoffs kommt und wer nicht. Ist ja auch noch früh, wir sind in Woche 5. Aber es wird auf jeden Fall schwerer als letztes Jahr zu dem Zeitpunkt.
Du hast zwar gerade gesagt, dass du dich nicht festlegen möchtest, wer in die Playoffs kommt, aber mal weg von den Playoffs und hin zu noch mal einem Schritt weiter, nämlich dem Super Bowl, sind die Green Bay Packers in der aktuellen Verfassung und vor allem natürlich auch in der aktuellen Verfassung von ihrem Mr. Magic, Mr. Houdini, Aaron Rodgers für dich eventuell sogar ein heißer Kandidat auf den Super Bowl?
Ja, also da sie im Moment 4-1 stehen, kann man sie eigentlich aus der Super Bowl Contention gar nicht ausschließen, denn Aaron Rodgers, man hat es ja letztes Jahr gesehen, als er sein berühmtes Now we have to run the table, we are going to run the table Statement gemacht hat, und sie da in der zweiten Saisonhälfte angezogen sind und dann ja bis ins NFC Championship Game gekommen sind. Dementsprechend würde ich auf keinen Fall gegen Green Bay wetten und traue ihnen zu, durchaus in den Super Bowl zu kommen, da in den Playoffs Aaron Rodgers immer ein magisches Spiel auspacken kann und da jeden Gegner besiegen kann. Außerdem sehe ich es eben positiv, dass sie 4-1 stehen, weil das schon mal ein gutes Polster ist natürlich für die weitere Saison. Und was mir an diesem Wochenende sehr gut gefallen hat, Aaron Jones hat einen Average von 6,6 Yards hingelegt mit 125 Yards, die er geschafft hat. Das für einen Rookie, der in der 5. Runde gepickt wurde dieses Jahr, also an 182. Stelle insgesamt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil Green Bay ja schon lange Probleme hat, einen sehr guten Running Back zu finden. Letztes Jahr haben sie es ja mit Christian Michael versucht, jetzt dieses Jahr mit Ty Montgomery, der jetzt leider verletzt raus ist. Und das gab natürlich jetzt Hoffnung, dass sie vielleicht tatsächlich mal einen neuen gefunden haben, der jetzt die nächsten Spiele auch weiter eine gute Leistung bringen kann. Und wenn sich jetzt in Green Bay auch noch das Running Game etablieren kann, dann traue ich ihnen auf jeden Fall auch zu, ja, bis zum Super Bowl vorzudringen.
Sehr schön, das war's dann auch schon mit den Green Bay Packers und den Dallas Cowboys. Wir hören uns gleich wieder und besprechen dann noch ein letztes Spiel hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de zu Woche 5.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de. Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wir alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte. Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte. Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Los Angeles Chargers gegen die New York Giants, Baltimore Ravens gegen die Oakland Raiders Und Green Bay Packers gegen die Dallas Cowboys, das waren die Spiele, die wir bisher zu Woche 5 uns hier ein bisschen näher zu Gemüt geführt haben. Wir sind natürlich Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de und heute für euch am Mikrofon Florian Harrer und Patrick Rebin. Wir wollen auch gleich ohne große Umschweife weitermachen und kommen zu unserem letzten Spiel, das wir uns rausgesucht haben, das, sagen wir mal so, nicht unbedingt so spannend war wie das der Green Bay Packers gegen die Dallas Cowboys, aber tatsächlich einiges offenbart hat. Ja, natürlich Jacksonville Jaguars gegen Pittsburgh Steelers. Die Jacksonville Jaguars gewinnen gegen die Steelers nach einer absolut grandiosen Katastrophenleistung von ihrem Quarterback, von ihrem eigentlichen Star-Quarterback Big Ben Roethlisberger. Der hat nämlich 0-5 gespielt. Ja. Also nicht, dass die Pittsburgh Steelers 0-5 stehen, sondern 0-5 bedeutet in dem Fall, dass er keinen einzigen Touchdown erworfen hat und 5 Interceptions rausgehauen hat. Florian, ist deiner Meinung nach Big Ben jetzt ein für alle Mal raus aus der Diskussion, ob er ein Elite-Quarterback ist oder nicht?
Nein, das würde ich auf keinen Fall an diesem einen Spiel festmachen. Und auch die Tatsache mit seinen 2 Super Bowls führt einfach dazu, dass er da auch mit seiner weiteren Karriere auf keinen Fall mehr rauskommen wird. Er ist einer der besten Quarterbacks, die im Moment spielen. Hat natürlich immer wieder das Problem, dass er verletzt ist. Und ist jetzt natürlich auch schon 35 Jahre alt. Also über diese Diskussion würde ich mir keine Sorgen machen. Worüber ich mir eher Sorgen mache, ist, dass er verkündet hat und gesagt hat, maybe I don't have it anymore. Also vielleicht habe ich es nicht mehr. Also dieses Gefühl oder was auch immer er damit genau meint. Jedenfalls finde ich schon problematisch, dass er halt jetzt mitten in der Saison anspricht, dass er vielleicht nicht mehr in der besten Form seines Lebens ist. Und diese Wirkung, die das aufs Team haben muss, ist natürlich nicht das Beste für die Motivation, jetzt weiterzuspielen, die nächsten Spiele und dann wieder besser zu werden. Vor allem, weil ich mich als neutraler Beobachter wirklich darauf gefreut habe, die Steelers dieses Jahr zu sehen, da sie ja endlich mal jetzt eben Ben Roethlisberger, dann Antonio Brown, Martavis Bryant und Le'Veon Bell alle ihre 4 Big Bees sozusagen auf dem Feld haben. Und ich da wirklich dachte, dass einige Offensivfeuerwerke zu sehen sein werden. Aber bisher kann Ben Roethlisberger da als Kapitän des Ganzen das noch nicht wirklich zu einer offensiven Meisterleistung führen. Also jetzt 9 Punkte gegen Jacksonville und vor allem 5 Interceptions ist halt natürlich einfach katastrophal. Und ich hoffe da natürlich halt auch als neutraler Zuschauer, dass man da in den nächsten Spielen noch mehr sehen wird, weil es ja wirklich ansehnlich anzusehen sein kann, wenn da mal vorne was explodiert und einige Monsterpässe geworfen werden und auch Le'Veon Bell mal in seinen Rhythmus kommt und schön was abreißen kann.
Ja, du hast es schon angesprochen, das Postgame-Interview mit Big Ben. Wie siehst du das? Es gab ja tatsächlich vor der Saison schon einige Stimmen, die gesagt haben, dass Big Ben wohl schon mal dran gedacht hat, aufzuhören, noch vor dieser Saison. Würdest du es gut finden oder würdest du es adäquat finden, wenn er nach dieser Saison jetzt sagt, er hat keine Lust mehr, er will nicht mehr und er retired?
Ich würde es auf jeden Fall verstehen, wenn er das macht. Wir haben ja gerade gesagt, er ist 35 Jahre alt und hat schon Super Bowls gewonnen. Daher, er muss niemandem mehr was beweisen und dadurch, dass er halt häufig verletzt ist, würde ich es umso mehr verstehen, wenn er eben dann beschließt, zurückzutreten. Und es würde ihm auch niemand übel nehmen und es gäbe, glaube ich, auch keine große Verwunderung, da er auch schon vor dieser Saison jetzt Gerüchte da waren, ob er nicht zurücktritt oder nicht. Er dann aber doch verkündet hat, dass er noch weitermacht. Und ja, ich finde es ja einerseits gut, dass er so offen damit umgeht, aber man muss halt auch aufpassen, wie es mit der Teamharmonie auf abläuft. Letzte Woche haben wir noch drüber geredet, letzte Woche haben wir noch gesehen, dass der Antonio Brown etwas wütend wurde am Spielfeldrand, als eine Route, die er extra für ihn geplant war, nicht funktioniert hat und er den Ball nicht bekommen hat und da einmal das Gatorade-Fass umgeworfen hat. Jetzt dieses Wochenende nach dem wirklich katastrophalen Spiel von Ben, der Big Ben, verkündet der, dass er es vielleicht nicht mehr hat, das Spiel an. Und ja, da muss Pittsburgh sich wirklich zusammenreißen, sonst könnte es tatsächlich, was wir vorher schon gesagt haben, sonst könnte es tatsächlich eventuell passieren, dass die Baltimore Ravens anstatt von den Pittsburgh Steelers die Division gewinnen.
Und jetzt mal weg von den Pittsburgh Steelers hin zu den Jacksonville Jaguars, die jetzt gewonnen haben und demnach bei 3-2 stehen. Glaubst du, dass Blake Bortles, der jetzt auch kein so grandioses Spiel abgeliefert hat, beziehungsweise auch ja noch nicht so ganz eingeschlagen ist, wie man es sich wohl in der Organisation der Jaguars erhofft hat, glaubst du, dass die eventuell diese Saison die Playoffs machen können?
Mit der Defense, die sie im Moment auf dem Platz haben, könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, ja. Also, wenn man sich die Statistik anschaut, sie haben die meisten Interceptions in diesem Jahr gefangen mit 10 und sie haben die meisten Sacks mit 20. Davon ja allein schon fast 10 im ersten Spiel gegen Houston zum Beispiel. Und mit dieser absolut starken Defensive-Leistung traue ich ihnen zu, dass sie tatsächlich überraschenderweise bis in die Playoffs vorstoßen. Sie spielen jetzt am Wochenende gegen die LA Rams, die ja auch bisher in den meisten Spielen eine hervorragende Offense hatten, bis auf letztes Wochenende gegen die Seahawks. Aber da sah das ja beeindruckend aus, was da Jared Goff und vor allem Todd Gurley auch produziert haben. Und dort wird man wieder sehen, wie Jacksonville so spielt. Sie müssen die Spiele auf jeden Fall mit ihrer Defensive gewinnen. So. Blake Bortles hat ja jetzt dieses Wochenende auch nur für 95 Yards geworfen, eine Interception, kein Touchdown. Und da sieht es im Receiving Game ganz schlecht aus. Was Jacksonville noch ein bisschen Hoffnung machen kann, ist Leonard Fournette, der 181 Yards abgespult hat und 2 Touchdowns. Wobei auch da ich nochmal genau drauf schauen würde, denn er hat zwar 181 Yards insgesamt gelaufen, davon kam aber 90 in einem Touchdown-Run am Ende vom Spiel, als Jacksonville 14 Punkte vorne war und weniger als 5 Minuten auf der Uhr war. Und da hat man einfach gesehen, dass Pittsburgh nicht mehr motiviert war und als er da durch war, gab es auch keine Wiederwehr mehr. Und wenn man das eben rausrechnet, dann sind seine Statistiken auch nicht mehr so hervorragend. Das sind dann 28 Carries für 91 Yards, also nichts Besonderes. Und dementsprechend, wenn man sich das anschaut, er hatte auch in den letzten Spielen nie mehr als 4 Yards per Carry. Und da ja, sieht es mit der Offensive dann tatsächlich schlecht aus. Also Jacksonville muss auf die Defense vertrauen und hoffen, dass Leonard Fournette doch noch ein bisschen mehr einschlägt. Dann kann es was werden mit den Playoffs, aber sicher ist es noch lange nicht.
Ja, danke schön, Florian, für deine Expertise, auch für dieses Spiel. Das waren sie, die 4 besten oder interessantesten Spiele des Spieltags, die wir uns für euch rausgesucht haben. Wir machen jetzt nochmal eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit einem Thema, das nicht nur uns, sondern auch die ganze NFL-Welt bewegt. Bis gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Wir sind wieder hier. Interception der Football Talk bei meinsportradio.de. Jetzt zur Woche 5 der aktuellen Saison der National Football League. Wir haben bereits alle 4 interessanten Spiele, die wir uns für euch rausgesucht haben, abgehakt. Und kommen jetzt zu unserem speziellen Thema der Woche, das dieses Jahr oder diese Woche besser gesagt gar nicht mal so speziell auf das aktuelle Geschehen in der NFL zugeschnitten ist, sondern ein eher weiter gefasstes Thema ist, das allerdings viele, viele Fans und auch vor allem Funktionäre der Teams immer wieder umtreibt. Die Rede ist von der berühmten Bye-Week. Das bedeutet, dass jedes Team eine Woche aussetzen darf. Das sieht dann eben so aus, dass so viele Teams in dieser Woche aussetzen, dass die anderen Teams wieder genau aufgehend Zweier-Matchups bekommen. Und so von der NFL und auch von den Spielern wird die Bye-Week oft verteidigt, da die Spieler diese zum einen mal zum Feiern nutzen oder auch um ihr altes College zu besuchen oder einfach ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen. Und die NFL sagt auch darüber, dass die Spieler diese Woche brauchen, da die NFL ein sehr, sehr hartes und leistungsbetontes Geschäft ist. Allerdings kommen auch immer häufiger und auch immer wieder Stimmen von Fans, die natürlich zu Recht verärgert darüber sind, dass ihre Fantasy-Teams jede Woche aufs Neue durcheinandergewirbelt werden. Nein, aber es ist für die Fans natürlich auch anstrengend, diese Bye-Weeks. Oder auch gerade von Teamvertretern, die da zum Beispiel das Argument anbringen, dass diese Bye-Week eben so ein bisschen das Team aus der Ruhe bringt, diesen gewohnten Teamrhythmus von Trainings und durcheinander bringt. Florian, wie siehst du das denn? Ist die Bye-Week eher Fluch oder eher Segen?
Ja, du hast es schon angesprochen und viele gute Argumente gebracht. Also ich sehe auch sowohl positive und negative Argumente für die Bye-Week, denn ja, für die Spieler kann es ganz klar den Vorteil haben, dass jetzt zum Beispiel nächste Woche hat Seattle, Dallas, Cincinnati und Buffalo die Bye-Week. Und am Beispiel der Seahawks sieht man jetzt zum Beispiel Luke Jocke, der Offensive Lineman, muss jetzt eine Knieoperation über sich ergehen lassen und damit wurde jetzt bis nach dem letzten Spiel gewartet, weil er so jetzt zum Beispiel die Zeit hat, sich operieren zu lassen und dann vielleicht nur ein weiteres Spiel auszufallen und dann wieder zur Verfügung zu stehen. Und so ist es natürlich ein Vorteil, das zum Beispiel zu machen. Oder auch Michael Bennett zum Beispiel hatte Probleme mit seinem Fuß. Der kann sich jetzt natürlich in dieser Woche besonders regenerieren und dann vielleicht sogar nächste Woche schon wieder einsteigen fürs Training und ist dann beim nächsten Spiel wieder fit. Diese Möglichkeit gäbe es natürlich nicht, wenn die Bye-Week nicht existieren würde. Aber da kommt natürlich auch direkt das Gegenargument, ein Gegenargument zugute, dann, dass man sagen kann, ja, nächste Woche findet die Bye-Week statt. Da lassen wir es jetzt mit dem Training ein bisschen ruhiger angehen, um zu regenerieren. Das führt dann natürlich dazu, dass die Spieler ein bisschen aus dem Rhythmus kommen, wenn nicht jedes Wochenende ein Spiel ist. Und das Ganze hat man ja auch, diese Diskussion hat man ja auch am Ende der Saison dann, wenn Week 17 vorbei ist und sich zwei Teams direkt für das Divisional Playoff Game qualifiziert haben, die Conference, und die anderen vier Teams dann in der Woche darauf direkt das Wildcard Weekend haben. Die kommen dann nicht aus dem Rhythmus raus, die anderen schon, und da ist natürlich auch die Frage, ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil? Und da wird man auch in der NFL, wenn man die Spieler fragt, viele unterschiedliche Meinungen sehen. Also ich bin da auch persönlich gespalten, finde es aber ehrlich gesagt wichtig, dass es das gibt und finde auch, dass wenn es den Spielern tatsächlich hilft, dass sie gesund bleiben oder gesund werden können und es so einen Vorteil gibt im Vergleich zu, wenn es keine Bye-Week geben würde, dass es dann auf jeden Fall einen starken Grund gibt, sie tatsächlich drin zu lassen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Also prinzipiell sehe ich das ähnlich wie du, gerade auch mit der Gesundung der Spieler. Allerdings habe ich da halt so ein bisschen das Problem. Ich meine, die Teams und die Spieler suchen sich ihre Verletzungen nicht aus. Heißt, wenn diese Verletzung in die Bye-Week fügt, dann ist das eher Zufall. Und da sehe ich auch so ein bisschen das Problematische, weil ich sehe da nämlich auch tatsächlich so ein bisschen, das sage ich jetzt als kompletter medizinischer Laie, aber ich sehe da tatsächlich auch so ein bisschen die Gefahr darin, wenn du eine Woche hast, in der du eben nicht deinen normalen Rhythmus hast, der als Spieler durchaus wichtig ist. Und vielleicht schlägst du dann auch, ich meine, wir kennen die Pappenheimer der NFL, so ein bisschen über die Stränge in dieser Woche und weiß ich nicht, verletzt dich unter Umständen in der Bye-Week, weil du was Dummes machst, weil du mit Feuerwerkskörpern rumhantierst oder was auch immer. Oder du kommst eben so aus deinem Rhythmus raus, dass du erstmal nicht wieder reinfindest, beziehungsweise dich dann vielleicht sogar im Training verletzt. Also deswegen ist das so ein bisschen zweischneidiges Schwert, wobei ich da tatsächlich eher die Meinung vertrete, dass ich so ein bisschen gegen diese Bye-Week bin, weil ich eben diesen Sinn dahinter zwar schon verstehe, aber auf der anderen Seite für mich die wieder eindeutig schwerer wiegen als die für.
Ja, man muss natürlich auch noch den finanziellen Aspekt sehen. Durch diese Bye-Week generiert die NFL ein zusätzliches Wochenende, wo die Fans Spiele sehen können und dementsprechend natürlich auch ein weiteres Wochenende, wo viel Geld durch Werbung und alles eingenommen werden kann, da ja die Primetime-Slots in jeder Woche besetzt sind und halt nur von den hier in Deutschland 19 Uhr bzw. 22 Uhr Spielen ein oder zwei dann wegfallen, was aber ja gar nicht auffällt, da man eh nicht diese ganzen Spiele gleichzeitig sehen kann und auch in den USA ist dort das ganze Netz abgedeckt mit Spielen. Was hingegen auch noch gegen die Bye-Week tatsächlich spricht, ist, dass ja jedes Team in einer unterschiedlichen Woche die Bye-Week hat. Und dann kann man natürlich auch wieder diskutieren, ist es jetzt besser, am Ende die Bye-Week zu haben? In Woche 11 zum Beispiel ist jetzt dieses Jahr bei Carolina, Indianapolis, New York und in San Francisco der Fall. Haben die jetzt den Vorteil, dass eher am Ende von der Saison die Spieler nochmal sich erholen können und dann, also es findet in Week 11 statt, die letzte, danach gibt's keine mehr. Und haben eben die Spieler den Vorteil, dass sie sich da erholen können und dann für diese letzte Phase von nochmal 6 Spielen wieder fit zu sein? Oder ist es eher ein Vorteil, das am Anfang der Saison zu haben, wie jetzt in Week 5, also letztes Wochenende, da waren es zum Beispiel Atlanta, Denver, New Orleans und Washington. Und die haben natürlich jetzt den Vorteil, im Rhythmus zu bleiben bis ans Ende der Saison. Also das ist wirklich ein komplexes Thema. Da könnte man auch eine Doktorarbeit drüber schreiben und es wäre sicherlich interessant zu sehen, wie das dann erforscht wird, mit wie es sich auf auch Verletzungen auswirkt, weil wenn man da aus dem Rhythmus rauskommt, dann ja kann das natürlich auch zu Verletzungen sehen. Das fängt natürlich auch schon im kleineren Rahmen jetzt damit an durch Thursday Night Football. Da kann es ja auch sein, wenn man am Sonntag das Spiel hat und dann direkt am Donnerstag wieder. Das sind auch nur 4 Tage Regeneration in der Woche drauf, dann 10. Das ist also auch so eine kleine Bye-Week, die jedes Team nochmal hat. Und ja, das ist tatsächlich sehr schwierig, schlussendlich zu lösen. Und dementsprechend finde ich es auch okay, dass es im Moment so ist.
Alles klar, ich danke dir. Ich denke mal, das Thema muss jeder für sich selbst so ein bisschen finden und für sich selbst so ein bisschen eine Antwort drauf finden, da die NFL wahrscheinlich an sich selbst nichts großartig dran ändern wird. Und damit würde ich die Sendung jetzt auch mal schließen. Das war Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Heute für euch am Mikrofon Florian Harrer und Patrick Rebin. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut und viel Spaß bei der nächsten Woche NFL Football.
Tschüss.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.